Deutschlandfunk Kultur. Doku.
Ein Sommer auf St. All. Mensch- und Tiergeschichten von der Alp. Von Miri Berlin.
Das denke ich oft, wenn ich so morgens die Kühe hole und der Tag fängt an und so und kommt so ein bisschen Licht auf den Bergen und so. Das ist immer so verrückt schön. Und das auch, das wieder und wieder zu erleben. Also ich finde, es ist schon ein großes Privileg, hier zu arbeiten. Auf jeden Fall. Und hier so viel zu sein überhaupt.
Die Alpen, das ist ein großer Teil von meinem Leben, auf jeden Fall. Normalerweise im Herbst bin ich froh, wenn das fertig ist. Aber schon im Dezember denke ich schon an die Alpen und dann im Frühling immer. Also das ist schon etwas sehr Wichtiges, aber ja.
Letztes Jahr haben wir sie die Prinzessin genannt, weil sie steht immer so, Pose, guckt so ein bisschen, schiebt den Kopf nach dir, als hätte sie so High Heels ein bisschen so.
Ja. Und sie lässt uns auch warten.
Was?
Sie lässt uns warten die ganze Zeit. Die ist immer manchmal, kommen die Kühe so schon unten, sind die Kühe schon unten und sie ist da und guckt, ja, ich komme, wenn ich Lust habe.
Ja, genau.
Die kommt also, immer oft spät.
Ja.
Sie ist sehr elegant.
Ja. Ja, und wie sie steht, ne? Ja. So, Füße ein bisschen schräg, Kopf auch ein bisschen schräg nach, so als würde die posen. Ja. Immer, die ganze Zeit.
Sie ist schön.
Sie ist schön. Halt, was ich schade finde, sehr mager. Sind halt die Kühe, die viel Milch machen. Alles geht in der Milch. Ja. Ja, aber die hat ein schönes Gesicht, die Farbe da auch so schwarz vorne und dann gelb-beige. Mhm. Ja. Melken fertig. Und im Kessel haben wir die Milch von gestern und vorgestern Abend, also von 2 Tagen und heute Morgen. Also während den Melken kommt die regelmäßig in der Käserei und bringen Milch. Und schon während den Melken, also vor so eine halbe Stunde bevor fertig zu sein, habe ich Bakterien eingesetzt in der Milch. Und dann habe ich die Milch gleichzeitig auf 32 Grad erhitzt. Das ist dann die Temperatur, wo ich dann später einlabeln will, also eigentlich jetzt. Und es ist auch die Temperatur, wo sich die Bakterien, die wir eingesetzt haben, sich schneller vermehren als die andere, die wir nicht wollen. Also es können schädliche Bakterien sein für den Käse. Und das Ziel ist halt, in der Milch haben wir Laktose, Zucker, von was sich die schlechten Bakterien ernähren. Und wir setzen also Milchsäurebakterien in der Milch ein und die sollen jetzt in den 24 Stunden diesen Zucker in Milchsäure verwenden. Und dann haben die schlechten Bakterien nichts mehr zum Essen und können sich halt nicht mehr vermehren. Und wir setzen unsere Bakterien ein. Die haben dann auch einen Effekt auf den Geschmack, auf die Reifung. Das ist der Bündner Alpkäse vom Graubünden. Von hier habe ich Lab. Es kommt aus Kalbmagern. Das sind Enzymen, die werden die Milch verfestigen. Tue ich jetzt gerade rein. Also es ist 8.39 Uhr. Man braucht sehr wenig. Und das Ziel ist, dass es in so 35 Minuten dick wird, die Milch. Also die gute Konsistenz, die wir haben wollen. Im Kessel habe ich heute 455 Liter. Also ich rühre so ein, zwei Minuten, wenn da gut gemischt ist.
Ich komme aus der Bretagne, also aus einer Region, wo man viel Butter isst und salzige Butter. Und hier war ich super aufgeregt, auch dass ich bin zuständig für die Butter. Also Tanguy macht der Käse und ich mache Butter. Und es ist schon magic. Das Rahm ist so weiße Flüssigkeit und dann schlägst du das 20 Minuten und dann kommt diese goldene, fett, cremige Materie. Also ist schon cool. Weißt du, wir wiegen die Milch jede Woche einmal und dann verteilen sie sich die Käse und die Butter so, die Bauern. Und Bernadette hat am meisten Kühen, so, keine Ahnung, so 15, und die nimmt dann am meisten Butter. Und eine Bauer hat nur eine Kuh. Und der hat nur zum Beispiel einmal Butter abgepumpt.
Und seine Kuh ist leider...
Das ist die Fiorella, weißt du, die geflogen ist. Diese Kuh ist leider nicht so richtig fit und fit für den Berg. Und es passiert ihr immer was. Sie ist gekommen, sie hatte schon eine Euterentzündung. Dann hat sie eine Augenentzündung bekommen. Dann hat sie irgendwie eineinhalb Stunden gesucht im Nebel. Sie hat sich verloren. Also es passiert immer was mit dieser Kuh. Und letztes Mal haben wir die Kühen abgeholt. Und die Böden sind sehr, sehr nass, weil es hat viel geregnet. Und diese Kuh hat sich... Sie ist so in einen sehr nassen, zarten Boden gefallen und sie war bis zum Schulter in den Moor. Das ist ein sehr mooriger Boden und sie ist runtergefallen und sie konnte nicht so selber rauskommen. Wir haben sie versucht rauszuholen, zu sechst. Aber das war so wie ein Vakuum, weißt du? Also das war so weich, dass es so... Es war auch kalt. Sie hat auch angefangen zu zittern und irgendwann hat sie auch nicht mehr mitgeholfen. Ich denke, wir hätten sie fast rausgekriegt, wenn sie mit richtig so raus wollte und mitgeholfen hat. Aber am Ende hat sie aufgegeben und ich meine, sie wiegt 600 Kilo. Dann hat der Bauer gesagt, wir brauchen nichts mehr zu probieren. Wir sind zu sechst, aber 600 Kilo schaffen wir nicht. Und dann hat er das Helikopter angerufen. Und der Helikopter ist gekommen, hat sie so in ein... sie haben sie ein Netz so um den Bauch unten und dann so sie hochgehoben und auf der also nicht so weit weg gemacht. Sie wollten sie direkt vor dem Stall loslassen, aber leider war schon zu viel Nebel und sie haben sie einfach so rausgenommen und so vielleicht 100 Meter weiter runtergebracht und dann ist die normal gelaufen. Also mit dieser Kuh ist komplett verrückt.
Ja. Genau, es ist nicht erstaunlich, dass es ihr passiert ist, weil die hat immer Probleme. Die hat Pech, die ist wirklich die Kuh, die Pech hat. Aber die sucht auch die Probleme, ne? Die ist Einzelgängerin. Die ist halt auch alleine gekommen auf der Alp, weil der Bauer nur eine Kuh diese Alp gefahren hat. Und die geht dann immer alleine und macht so ein Ding. Ich habe die einmal 2 Stunden im Nebel gesucht, weil die halt nicht gekommen ist.
Das ist ein original Braun-Swiss. Die sind einfach nicht für den Berg gemacht. Und wir merken auch, dass nach 1,5 Monaten, die sind auch wie uns müde. Ne? Also ich habe mir am Rücken verletzt. Mein Körper war nicht bereit für diese Arbeit. Also man trägt so diese Eimer zum Beispiel voll mit Wasser und Butter. Das ist 15 Liter. Und dann muss man das hochheben auf einer Seite.
Genau, im Stall haben wir hier 7 Braun-Swiss. Das sind so große Kühe, ohne viel Fleisch, ohne Hörner. Die haben halt viel Milch, die sind nicht wirklich so an der Alp angepasst, also es ist nicht die beste Läuferin und so. Aber es geht noch, es ist nicht so schlimm wie Holsteinkühe.
Und die Braun-Swiss ist nicht immer so
angenehm, mit denen zu arbeiten, weil die verstehen nicht so, was los ist. Es hängt am Tag ab und ein paar sind schon sehr süß, wie die Nancy. Die kommt immer zu uns, tut ihren Kopf gegen unseren Bauch so und meint so, könnt ihr mich streicheln? Und Pula macht das auch ab und zu. Ja, Pula und Evelyn sind die ältesten von den Brown Swiss. Und dann die zwei junge Elina und Elian. Und Ronja und Nancy sind im zweiten Jahr, die waren auch schon letztes Jahr hier. Und Uti ist auch da, ja. Genau, die Brown Swiss, ich meinte, die haben keine Hörner. Wir haben 8 von denen und die anderen 20 Kühe, die haben alle Hörner. Und deswegen sind die auch von den anderen untergedrückt, ne? Die haben Angst von den anderen. Und mit ängstlichen Kühen zu arbeiten ist auch nicht so einfach. Werkzeug mit Draht, mit dem ich die Masse erst in so vertikale Stäbchen schneide. Also immer, wenn ich nach vorne gehe, bringe ich das in Bewegung und wenn ich zurückkomme, schneide ich eigentlich. Und siehst du schon jetzt, kommt Molke raus. Zwischen dem Bruch. Dass ich auch das immer noch in Bewegung bleibt und ich tue den Rührwerk wieder rein. Siehst du, wenn man so rauszieht, die Körner sind sehr regelmäßig, also alle so ein bisschen größer als Reiskörner. In Französisch sagt man le grain, also sind die Körner. Ich sag's auf Deutsch, aber auf Deutsch sagt man Brot. Und inzwischen, wenn das heizt, muss ich halt das Material vorbereiten. Die Käseformen, die Vorpresswanne, die Pumpe, danach wird viel Abwasch sein. Ich habe nie gerechnet, aber mehr als die Hälfte von der Arbeit bei der Käseherstellung ist putzen, putzen, putzen.
Als Don Gui mir angeboten hat, mit ihm zu arbeiten, war ich so erstmal sehr berührt, aber ich hatte Angst, dass ich nicht so alles schaffe, weil die Tiere kenne ich nicht. Ich bin nicht so in einem Bauernhof so groß geworden, groß gewachsen. Es ist schon angenehm, Don Gui und Janosch dabei zu haben, weil die haben viel mehr Erfahrung und bei mir läuft es super, wenn es nicht schief geht sozusagen, also wenn irgendwas Außergewöhnliches passiert, da kenne ich mich nicht gut aus und brauche ich noch ein bisschen Erfahrung. Und am Anfang habe ich mich so ein bisschen doof gefühlt, so richtig zu schreien in diese Weide. So, ich war so, Alle. Und sie bewegen sich gar nicht. Sie merken, dass, nee, also wir glauben dich nicht. Und die haben mich so angeguckt, so gelegen auf die Wiese und so, nee, bewegen wir uns nicht. Du bist nicht so, du musst mehr Kraft zeigen. Aber ich habe mich irgendwie so ein bisschen doof gefühlt, wie wenn man eine neue Sprache lernt. Und man traut sich nicht so zu sprechen vor Muttersprachler. Und jetzt habe ich denke, meine Sprache gefunden. Ja. Dima! Hi! Magic Moment.
Also, jetzt ist die Butter gemacht. Aus 15 Liter Gramm kommt ungefähr 2,83 Kilo Butter.
Also, wir haben jetzt den Hof erwärmt auf 43 Grad. Ich pumpe jetzt das Gesamt in eine Vorpresswanne, wo ich dann nur den Bruch behalte und die Molke geht, behalten wir nicht. Genau, bei der ersten Phase von der Herstellung geht es mehr um die Bakterien einzusetzen und so. Und dann kommen mehrere Etappen, wo ich das Gefühl habe, man steuert hauptsächlich die Konsistenz des Käse, was dann auch einen Einfluss hat auf die Haltbarkeit. Und das sind immer so Punkte, wo man genau den richtigen Moment finden muss. Dann schneide ich diese Masse jetzt in 10 Würfel. So, jetzt bringe ich die in den runden Formen. Und zwar, damit die richtige Form haben, oder ist auch hauptsächlich wichtig, das weiter zu pressen, so Gewicht, dass noch mehr Molke rauskommt vom Käse. Jetzt muss man den Käse öfter wenden, dass die Molke gut regelmäßig rauskommt von beiden Seiten, ne? Und dann die ganze Nacht stehen lassen bis morgen. Also dann ist der Käse schon gut geformt und gepresst und geht der Käse morgen in den Keller. Und in der Zeit muss ich halt alles abwaschen. So, jetzt kurz.
Mit den Formen, also ich muss
genau. Dann habe ich hier eine Waage.
Genau, eine Waage und wir wiegen die, wenn die Bauern die abholen, also das 200 Gramm.
Der ist jetzt bei 5,4 Kilo. Ich habe so
einen
Stift für Lebensmittel. Ich schreibe dann den Gewicht auf. Und Datum, also Datum von gestern, von der Produktion. August, also 03.08.
Hier gleich nehmen die Käsereis der Keller. Käsegeller.
Da das Salzbad.
Die Kühe, wenn die so ab und zu, wenn wir die zurücktreiben und plötzlich ist der Weg so angenehm, nicht zu steil oder sowas, dann rennen die manchmal. Da haben die viel Spaß daran, die springen dann mit den hinteren Füßen so nach oben. Es gibt wirklich eine Art, eine Kuh kann springen, aber nur in so ein paar Situationen. Aber Blüm, die springt wie ein Pferd. Und das hatte ich noch nie gesehen, eine Kuh, die wie ein Pferd springt. Also wirklich die zwei Füße erst nach hoch, so ab. Genau wie ein Pferd. Ja, ist nicht so einfach mit ihr zu arbeiten. Die passt sich an der Gruppe überhaupt nicht an und an, was wir machen und so. Die fährt sich ein bisschen wie ein Pferd. Die ist halt mit Mutterkühe aufgewachsen und dann wurde sie verkauft zu Andrea und mit ihrem ersten Kalb war sie dann eine Milchkuh, aber die lässt sich nicht gut melken und ich mag die trotzdem voll gerne und sie ist richtig schön. Wir haben nur einen so. Wie Janosch hat zum Beispiel Mutterkühe. Genau. Und die verhalten sich schon anders. Die sind halt mehr wild, ne, als Milchkühe. Milchkühe, wir sind jeden Tag so viel in Kontakt mit denen, dass die eigentlich nicht mehr wild sind.
Leute habe ich 29, die kenne ich alle, die Mutterkühe auch, das sind 23 da oben. Und die Kälber haben keine Namen, oder der Bauer hat mir die Namen nicht gegeben, aber ich habe ein paar Namen erfunden und ja. Und die andere, ja, die 72 Rinder haben schon alle einen Namen, aber die kenne ich nicht alle. Aber ich denke, ich kenne alle Kühe, so vom, wenn ich die sehe, ich weiß, welche Kuh das ist, aber ich weiß nicht unbedingt, welche Namen. Zum Beispiel in Falotta habe ich auch Mutterkühen. Also da sind vier Mutterkühen, die sind ziemlich alt, so über 10 Jahre alt, denke ich. Caprinia, das ist die Chef ein bisschen, ne? Und wenn ich die rufe, dann kommt sie auch. Und das ist sehr praktisch, weil wenn ich die Kühe irgendwo treiben muss, ich muss nur Caprinia rufen und sie kommt. Und dann kommen die anderen hinterher. Aber ich denke, die jungen Tieren reagieren nicht unbedingt auf den Namen. Mehr auf die Stimme, denke ich, von... Meine Stimme oder die Stimme von den Bauern.
Blondie ist die wirklich die Chefin von der ganzen Herde und auch die Leitkuh. Die ist eine richtig gute Chefin, wie ich auf die anderen Alpen nicht gesehen habe. Wenn wir die Kühe holen, dann geht die schon so 10, 15 Meter vor. Und dann kommen die anderen Kühe mit. Halt. Die hilft uns halt bei dem Kühetreiben. Das ist toll. Luanda wäre letztes Jahr die zweite. Ich merke gerade, dass Luanda nicht angebunden ist. Ja. Dieses Jahr, gleich am ersten Tag, hat Efi ihren Platz übernommen. Aber Efi ist nicht so diszipliniert wie die zwei anderen da. Ja, und hörst du? Das ist Efi, die hat so ein Problem mit ihrer Glocke. Jede 2-3 Sekunden checkt sie, ob die noch da ist, die Glocke. Ja, also es gibt so ein paar Kühe, die machen immer so extra, dass die Glocken klingen lassen. So ein Tick, Tock, weiß ich nicht. Tick.
Von, die ich gestern gemacht habe.
Mhm, ja.
Und habe ich heute Morgen von den Formen rausgenommen. Jetzt haben die ein bisschen abgekühlt und ich tue die im Salzbad jetzt und bleiben da 24 Stunden. Da sind 11 Stück. 11 Leiben. Verrückt, wie viel Salz man benutzt, um Käse herzustellen. Überhaupt, ein Lebensmittel. Immer mehr als was man denkt. Also hier bekommen die, auf dieser Alp bekommen die viel Salz. Aber manche interessieren sich nicht an dem Salz, lassen es stehen halt. Und andere klauen das Salz von den Nachbarn. Wenn es denen fehlt oder sowas, dann siehst du die auch auf der Weide, dann werden die so Steine lecken und so, die suchen dann wirklich Salz. Oder die kommen zu dir und werden deine Klamotten lecken. Ja.
Ich habe in 2008 angefangen, nach dem Abitur. Und seitdem habe ich 11 Alpsommer gemacht. Und als ich 18 war, ich wollte eigentlich als Schreiner arbeiten. Und ich habe ein Praktikum in der Schweiz in einer Schreinerei gemacht. Und da hat sich jemand auf einen Alp verletzt. Es war eine Ziegenalp. Und die Leute in diesem Dorf wüssten, dass ich Ziegen melken kann, weil ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen mit Ziegen. Und die haben mich gefragt, ob ich vielleicht das machen möchte. Ja, und dann habe ich vier Wochen vielleicht gemacht auf dieser Alp. Und es hat mich ziemlich gut gefallen und ich wollte dann am nächsten Jahr eine ganze Alp machen, aber mit Kühen. Und das habe ich dann das nächste Jahr in 2009 gemacht mit zwei Leuten, die ich nicht kannte. Die waren ein bisschen älter als ich, die waren so 30. Ja, es ist wirklich sehr gut gegangen. Die waren wirklich super, super nett, super, sehr, ich sag mal, geduldig. Ja? Weil ich war schon ziemlich jung, also 19, und ich kannte eigentlich nicht sehr, sehr viel, also von Kühen und so. Am Anfang hatte ich wirklich Angst noch von Kühen. Und die haben mich sehr, sehr viel unterstützt und so, das war wirklich gut. Ja. Und dann bin ich wiedergekommen und dann, ja, das zweite Sommer, da habe ich wirklich, für mich war es sicher, ich will weitermachen, weil das ist auch gut gegangen, also es war viel einfacher für mich und so. Und, ja. Es war natürlich die Beziehung zu den Tieren, aber auch die Natur, natürlich die Berge und so. Immer draußen sein, sehr viel laufen und so. Und auch etwas, was ich jetzt nicht mehr suche, aber früher vielleicht viel mehr. Das war einfach so schwer. Das ist irgendwie ein Kampf ein bisschen, ne? Eine Alp zu machen. So früh aufstehen, jeden Tag um 4 Uhr, viel laufen. Auf einer Alp ist alles schlimmer irgendwie. Wenn das Wetter schlecht, wie hier jetzt, ne? Das regnet immer, es ist sehr kalt, es ist sehr heiß, also. Und ich glaube, früher hatte ich das ein bisschen gesucht. Suche das jetzt nicht, gar nicht mehr. Über Rennen und so und stundenlang arbeiten, nein, das interessiert mich nicht. Ja. Aber die Beziehung, die man auf einer Alp hat mit den Tieren, das interessiert mich am meisten, denke ich mir. Und zwischen die zwei, was mich am meisten da interessiert hat, das war eigentlich, dass wir zusammengearbeitet haben mit Freunden. Wir waren 3 oder 4. Und da war kein Chef und da wir haben alles zusammen entschieden, also wer was macht und wie und warum und so. Und das war wirklich sehr interessant, finde ich. Auch sehr schwierig, das Zusammenleben und Arbeiten, aber sehr, sehr interessant. Aber mittlerweile hat es mich auch irgendwie, jetzt bin ich auch müde davon, also es war zu viel die letzten Jahre, jetzt wollte ich alleine arbeiten. Und deswegen bin ich jetzt alleine.
Aber nicht wirklich alleine, ne? Also du hast trotzdem.
Ja, das ist gut hier, weil das ist Tanguy und Amélie gerade daneben und wir können auch ein bisschen zusammenarbeiten. Aber theoretisch sind es zwei verschiedene Alpen. Ne? Ich habe meine Kühe, sie haben ihre Kühe und wir können uns ein bisschen helfen.
Und genau, wenn ich dann für das erste Mal alleine auf einer Alp war und die Verantwortung hatte, die Käse herzustellen und so, da war ich dann auch mehr mit ihm in Kontakt. Da war er noch auf eine andere Alp, hat auch Käse hergestellt. Und wenn ich so Fragen hatte, habe ich halt ihm angerufen und so. Ja. Also ich sehe das schon, ich denke nicht, dass er das so sieht, aber ich sehe das schon, als wäre er der so ein bisschen der Käsementor. Ich merke gerne auch mit ihm mich über Käse unterhalten. Auch diesen Sommer, ne? Auch wenn ich jetzt auch Selbsterfahrung habe und so. Immer wenn ich so ein paar Fragen habe, frage ich ihm auch, um sicher zu sein. Und auch wenn wir, auch diesen Sommer, ne? Also wir arbeiten nicht direkt zusammen, aber dass wir ihn als Nachbar haben, ist eigentlich richtig toll für. Wir müssen nicht die ganze Zeit zusammen sein, aber wir essen schon oft zusammen, aber auch bei der Arbeit und so. Wir können uns einfacher unterstützen. Und genau, also er hat dann auch viel mehr Wissen über Tiergesundheit und so und auch mit unserer Kühe hilft er uns dann auch, wenn was ist.
Ja, aber es ist immer sehr interessant, mit Tanguy zu sprechen, ja, über Käse. Ja. Ich glaube, wir stellen uns beide sehr viele Fragen immer. Ja, warum ist es so? Warum ist es so? Was denkst du da darüber? Und das ist auch etwas, was mich am meisten interessiert, sind Probleme beim Käse. Weil sonst ist Käse langweilig. Aber wenn du ein Problem hast, das ist irgendwie interessant. Du musst rausfinden, warum du dieses Problem hast. Das macht mir Spaß eigentlich. Oder warum hast du jetzt diese Löcher? Oder warum hast du dieses Schimmel? Von wo kommt das? Und wie kannst du das ändern? Und ja, ich muss auch sagen, meine Mutter hat 30 Jahre lang Käse gemacht, Ziegenkäse. Sie macht wirklich sehr guten Käse. Und sie hat so eine gute Nase, sie riecht alles. Und das hat mir sie auch ein bisschen beigebracht. Ja, und ja, ich habe diese Ausbildung gemacht und das hat mich wirklich ein paar Jahre wirklich, das fand ich wirklich cool, Käse machen. Und das habe ich dann 5 Sommer Käse gemacht. Und irgendwann, ja, ist ein bisschen langweilig, weil das ist ein Rezept, du machst immer das Gleiche. Ja, und dann wollte ich was anderes machen, also wieder mit Tieren arbeiten.
Also auch auf die erste Alp, was mich da hingebracht hat, war mehr so diesen Handwerk-Teil der Arbeit. Das ist nur da, dass ich gelernt habe, was es bedeutet, mit Kühe und Tiere zu arbeiten, was richtig verrückt ist und toll. Und dann hat man halt das Luxus, hier zu arbeiten, ohne die Verantwortung ein ganzes Jahr zu haben, ne, mit Kühe. Ich kann hier Bauer sein, ohne Bauer zu sein. Ne, das kann ich hier so kurz machen. Und trotzdem erleben.
Hallo Rosa. Alle! Hopp! Alle Rosa! Was ist denn los? Alle!
Das ist die Lieblingskuh von Tanguy.
Das ist das Running Gag, ne? Die ist nicht wirklich meine Lieblingskuh. Ich bin nur sehr beeindruckt bei ihr.
Warum?
Weil sie so fleißig ist. Wir haben sie noch nie angebunden. Sie geht an ihren Platz und wir binden sie nicht an, weil sonst hat sie nicht genug Platz, um sich hinzulegen. Legt sich dann Kopf auf der anderen Seite hin. Aber immer, wenn wir kommen und sagen, Rosa, sie weiß, es ist ihre Zeit, dann steht sie auf, geht zurück an ihren Platz und alleine lässt sich melken und so. Ja.
Also wer ist wirklich deine Lieblingskuh?
Ich denke nicht eine Liebling, aber schon, also Wilma und Valerie
ja,
sind schon toll. Was ich aber, genau, ich finde sie halt lustig, Rosa, dass sie so fleißig ist. Aber sonst ist sie so...
Nicht die freundlichste.
Ja, nicht unbedingt.
So.
Ja.
Die
Lena
nicht
auch
zum
nicht.
Beispiel getraut zu werden, ja. Die so... Die ist auch nicht unbedingt so schön. Sie hat so große Augen, sie guckt ein bisschen so.
Ja, als wäre sie ein bisschen high.
Die ist so. Lustig.
Ja, ja, die Paar ist lustig. Die sind so besten Freundinnen, immer zusammen. Letztes Jahr war so eine Familie hier mit so kleinen Kindern zwischen 3 und 5, 6. Und die waren jeden Tag mit uns im Stall und waren von den Kühen so gaga und hauptsächlich von den beiden. Und die waren so immer Rosa und Lena, Rosa und Lena. Weil das sind halt, die sehen auch so aus wie den Bild, was sich man von Kühen macht, ne? So weiß mit großen Flecken.
Wo ich wirklich diesen Alp Arbeit und Leben kennengelernt habe, ist mit David, dem Vater von Merlin, mein bester Freund, mit dem ich aufgewachsen bin. Er ist Schäfer, hütet halt Schafe in den französischen Alpen seit sehr langer Zeit. Und es sind schon ein paar Jahre, dass er eigentlich sich pensionieren will und aufhören. Jedes Jahr sagt er, okay, ist jetzt mein letztes Jahr, ich kann nicht mehr. Er hatte auch Rückenprobleme und so. Aber jedes Jahr geht er dann doch zu. Er hat ein Jahr eine Pause gemacht, aber dann ist er jedes Jahr wieder auf eine Alp.
Immer wenn man über Hirten spricht, spricht man von diesem Beruf, der so speziell ist. Und man hat immer diesen ja, romantischen Blick, das immer. Und wenn man von dieser Arbeit redet, redet man nur davon. Aber nie von den Arbeitsbedingungen. Vor 3 Jahren jetzt eine Gewerkschaft gegründet, ja, eine Hirtengewerkschaft in den Pyrenäen. Ja, in den Pyrenäen ist es ganz schrecklich. Die Hütten sind wirklich ganz schlimm. Oft hast du keinen Strom, kein Wasser. Du hast nur ja, einen Raum mit vielleicht ein Feuer und du musst dann dein Wasser irgendwo in den Bergen holen und so. Und ja, du arbeitest immer sehr viel. Das lohnt sich auch nicht sehr gut und so. Und seit wir das gegründet haben, sind jetzt 4 andere auch wurde gegründet in den Pyrenäen, also in jeder Region von den Pyrenäen. Also das ist, finde ich, sehr interessant. Wir reden sehr viel über unsere Arbeitsbedingungen natürlich. Wir schauen, dass die Bauern uns gut bezahlen. Also, weil in den Pyrenäen, das ist so, wenn du zum Beispiel Hirt bist mit 3 Jahre Erfahrung, kriegst du so einen Lohn. Wenn du eine Hirtenausbildung hast, dann hast du ein bisschen mehr. Also theoretisch. Und seit wir jetzt da sind, sind wir jetzt ziemlich sicher, dass es eigentlich fast alle in Ariège haben jetzt einen richtigen Lohn. Ja, und ich habe das Gefühl, das Kontakt mit den Bauern ist auch viel einfacher jetzt. Die wissen, dass wir das gegründet haben und haben auch, finden es auch gut, weil wir investieren uns sehr viel in unsere Arbeit und auch in die Region. Das ist, denke ich, ein Problem auf die Alpen, dass oft sieht man das nicht als wie ein Beruf hört. Das macht man 2-3 Jahre nach dem Studium oder so. Und dann macht man etwas anderes. Es sind sehr viele Leute, die haben Agronomie studiert, machen das 2 Sommer und dann entweder wollen die einen eigenen Hof haben oder machen ja, was anderes. Und wir versuchen das in den Pyrenäen, da in diese Gewerkschaft wirklich als Beruf zu sehen. Ne? Auch wenn wir das nur 4 oder 5 Monate in den Jahr machen. Das ist ein echtes Beruf mit wirklich Kenntnisse und Fähigkeiten und so, die andere Leute nicht haben. Die Bauern haben die nicht, obwohl die mit auch in der Landwirtschaft arbeiten, aber das ist noch ganz was ganz anderes. Aber ich finde, es ist ein großes Problem, dass die Leute nicht genug gebildet sind in dieses Beruf, weil wir sind ja 3 Monate eigentlich ziemlich alleine. Wir haben sehr viele ja, wir kümmern uns über Kühe, die ich weiß nicht wie viele 1000 Franken kosten und so. Wir machen manchmal bis 10 Tonnen Käse und so. Wir haben viel Verantwortung, sollte ich sagen. Und manchmal, die Bauern, die nehmen jemanden, aber die wissen eigentlich gar nicht, was der für Erfahrung hatte. Und oft passiert das auf Alpen, das ist irgendwie eine Katastrophe. Nach 3 Wochen hören die auf oder es geht gar nicht. Die Bauern zum Beispiel brauchen uns, weil die müssen den Heu machen. Die brauchen Zeit, um den Heu zu machen im Winter. Aber die sind auch wichtig für die Landschaft, für die Wiesen und so, dass die Berge so schön sind. Das ist, weil da so viele Hirten sind. Ja. Und ja, diesen Beruf müssen wir schützen und zeigen, dass es nicht nur so ein romantisches Leben in den Bergen, sondern es ist eine richtige Arbeit. Die ist manchmal sehr schwierig, nicht unbedingt immer so schön, wie man das in den Büchern sieht oder im Film und so. Also dieses Blick finde ich auf den Alpen und das interessiert mich nicht, wenn die Leute sagen, ah, das ist so schön und so romantisch. Nein, das ist nicht schön und romantisch, das ist eine Arbeit wie eine andere.
Den Keller selbst, das ist mir schon klar, das ist, ich denke, mein Lieblingsteil von der Käseherstellung. Mich um den Käse hier zu kümmern. Weil dann die Kühe holen, ist auch richtig schön. Es kann auch richtig nervig sein, wenn die... Es hängt am Tag ab. Nee, aber Keller, Käse pflegen, hat nichts damit zu tun, aber das ist auch richtig toll. Also hier spielt sich das gesamte Resultat von unserer ganzen Arbeit, ne? Alles, was wir machen, hier kommt es zur Geltung. Genau, ist auch, also ich weiß nicht, wie viele Käse hier im Keller sind, vielleicht so 150? Nee, mehr. Eigentlich habe ich keine Ahnung, aber ich kenne schon jeden Käse, weil ich jeden Käse jeden Tag rausnehme und jeder verhält sich anders. Es ist ein bisschen selben Gefühl, als wenn man so seinen eigenen Garten hat Und man schaut jeden Tag, man merkt, wie, okay, diesen Blatt ist jetzt rausgekommen und diese Blume wird jetzt bald da und diesen Zucchini ist in diesem Zustand und ist ein bisschen genauso im Keller, ne? Also jeden Kiel, vom Tag zu Tag, man merkt, wie sich die Rinde, wie die einfach wächst. Ist wirklich ein Wachstum. Siehst du diesen weißen Schimmel hier? Also diese weiße Schicht, eigentlich nicht wirklich Schimmel, das ist ein sehr gutes Zeichen. Die Käse, nach so 2-3 Wochen fangen die an, das zu haben, wenn du die stehen lässt. Und das ist sehr gut. Aber es bedeutet, dass er halt gut atmet und so. Diese jetzt sind im perfekten Zustand, finde ich. Also schon so, wenn du in den Käsekeller reinkommst, dann kannst du auch gleich riechen, ob das den Käse denn gut geht und so.
Nein, das ist nicht nur idyllisch. Ne? Ich meine, die Leute, die das denken, das sind auch die Touristen, die sind nicht da, wenn der Nebel ist 3 Wochen lang und wenn es regnet und so. Natürlich, man hat dieses Blick auf die Alpen, aber ja, die Leute, die jetzt kommen und sagen, das ist wunderschön, die wissen nicht, dass Tanguy und Amélie jeden Tag um 4 aufstehen. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Kilo die jeden Tag tragen. Aber das ist auch natürlich wunderschön. Ich denke, das ist nicht, weil es so wunderschön ist, dass es normal ist, dass wir so viel arbeiten. Ne? Manchmal sagen die Bauern das. Das heißt, die zahlen nicht gut, machen auch nicht sehr viel für die Arbeitsbedingungen. Und die nützen halt das auch. Was mich auch so interessiert hat in den Pyrenäen mit dieser Gewerkschaft, das ist, obwohl ich nicht in den Pyrenäen arbeite, die fragen mich oft, ja, warum kommst du immer wieder, warum gibst du so viel Zeit und so für diese Gewerkschaft, obwohl du nicht hier arbeitest? Und ich sage immer, ja, ich finde es genial, dass wir das machen und ich würde es so gerne auch hier in der Schweiz machen können, aber das ist so kompliziert, weil eben wir kommen aus Frankreich, Italien, Deutschland, Rumänien, Polen und wir gehen alle immer wieder nach Hause, nach der Arbeit. Und dann können wir nicht irgendwie keinen Kontakt haben und so. Das würde ich mega gerne auch hier machen. Aber das ist so kompliziert und eben das funktioniert jetzt in den Pyrenäen und deswegen mache ich auch viel da mit diesen Leuten da.
Und die ist sehr, sehr ruhig. Und die hat mich immer beeindruckt, wenn ich sie die morgens geholt habe. Weißt du, du kommst an, der Tag fängt so leicht an. Und die liegen noch alle, sind ganz ruhig. Und die guckt dich so, die hat so einen richtig starken Blick, finde ich, Wanda. Sehr ruhig und so, als würde sie schon 100 Jahre alt sein und weiß schon alles von dir. So. Ja, so sehr penetrant als Blick. Und macht nie Probleme. Immer ruhig. Ja, und lässt sich gut melken. Eine weise Kuh. Und sie hat riesige Hörner, die man nie gesehen hat, ne? So dick.
Ich habe dieses Jahr noch keinen Käse geöffnet. Aber die sind ab morgen, sind die ältesten 6 Wochen alt. Was das Minimum ist, eigentlich sagt man 8 Wochen, aber nach 6 Wochen ist... Wenn es zum Beispiel Staphylokokk in der Milch gibt, weil eine Kuh krank ist oder sowas, das baut sich mit der Zeit ab. Und nach 8 Wochen ist nichts mehr im Käse. Aber eigentlich wenn man die Kurven im Kuck anschaut, nach 6 Wochen ist eigentlich fast nichts mehr. Und wir haben auch Proben im Labor eingeschickt und eigentlich, ich weiß schon, wir haben keinen. Aber das ist so, ich finde auch unter 6 Wochen ist es viel zu früh, einen Käse zu öffnen, weil dann hat er nicht viel Geschmack. Der Geschmack ist schon ein bisschen unterschiedlich von Käse zu Käse. Also es ist vom Keller abhängig, von der Reifung, aber auch von wo die Kühe geweidet haben, bei der Herstellung, ab welchem Moment habe ich den Bruch geschnitten, wie schnell habe ich erhitzt, wie hoch und so, das hat dann auch einen Einfluss. Die Bedingungen sind nicht jeden Tag gleich vom Wetter und so. Die Käserei ist manchmal zu kalt oder Kühe stierig sind, hat auch einen Einfluss. Und dann verhalten die sich anders und die Milch ist auch anders. Genau, fast alle Kühe sind trächtig und nur ein paar nicht. Und die werden dann jede paar Wochen wieder stierig. Du wirst merken, ich sag dir Bescheid, wenn eine jetzt stierig wird in den nächsten Tagen, ich sag dir, das merkt man gleich. Also die Kühe fangen an, so sich zu. Eher Sex.
Ja.
Und die sind dann auch, die verhalten sich anders, die haben nicht dieselbe Orientation, wenn die im Stall bringt. Und für uns ist es auch nicht immer so. Die werden dann auch komplett verrückt und dann gibt es so Chaos in der Herde. Ich zeig dir, du wirst verstehen.
Ja, das ist wirklich komisch, ne? Aber dieses Stall ist wirklich die so wie im Highschool so, ist wirklich die Herde, die Gruppe, die nicht so
hype.
Ja, so hype, so populär. Und wir hatten zum Beispiel Amerika, die wirst du im nächsten Stall sehen. Wir hatten keinen Platz für ihr da und wir haben die in diesem Stall getan. Und jeden Tag, wenn wir die von diesem Stall rausgelassen haben, ist die im anderen Stall reingekommen. Und wir konnten nichts tun, ne? Die wollte nicht mehr raus. Und wenn wir die raustreiben wollten, da hat sie sogar geweint. Eine Träne, das hatte ich auch nie gesehen. Zweimal hat sie geweint und dann haben wir gesagt, okay, du kannst wieder mit den coolen Girls gehen. Die ist jetzt wieder im anderen Stall. Aber die hat uns so genervt im anderen Stall, deswegen hatten wir die auch hier gelassen.
Ja.
Ja, es war wirklich so, ne? Die wurde von den anderen nicht akzeptiert, die wollte zu ihrem Platz nicht gehen, das war immer so ein bisschen Krampf, dass die zu ihrem Platz geht. Dann haben wir gedacht, okay, wir tun den in diesem Stall, es wird einfacher, hier ist mehr Platz, es sind zwei Kühe weniger im Stall. Es ging ganz gut für ein paar Tage und dann wollte sie unbedingt wieder im anderen Stall gehen. Weil es wirklich so, ich will mit den coolen Girls sein, aber die akzeptieren mich nicht wirklich und ja. Ist eine sehr junge Amerika, das ist ihr erstes Jahr hier. Und jeden Tag macht sie Blödsinn.
Also für den Bauern ist es natürlich sehr interessant, jemand, der wiederkommt, weil wenn ich nächstes Sommer wiederkomme, dann müssen die mich nicht erklären. Ich kann schon, ich kenne alles, ich kenne besser als die Bauern, weil die kennen nicht alle Weiden und so. Das ist natürlich für den super, aber ja, am Schluss ist es immer das Geld, was sind die interessiert, weniger zu zahlen. Ich denke, ja, natürlich, wir verstehen uns ganz gut. Ich finde die wirklich nett, die Bauern und so, zufällig und so, das ist sehr gut. Aber ja, man weiß nicht, ich habe keinen Vertrag, wo es geschrieben ist, jedes Jahr müssen die mich wieder nehmen. Das ist etwas, was wir in den Pyrenäen, das haben wir jetzt so. Das ist, die Bauern müssen dich am nächsten Jahr wieder nehmen. Das ist, die müssen dich das anbieten. Oder es gibt einen richtigen Grund, wie in alle anderen Arbeiten eigentlich. Aber warum in dieser Arbeit, wo du jedes Jahr 4 Monate arbeitest und vielleicht 10 Jahre lang so, plötzlich sagen die, nein, wir nehmen dich nicht mehr. Das ist schon verrückt. Und das vor allem in Wales, wo seit ein paar Jahren sehr viele Leute aus Rumänien und Polen kommen. Auf einer Alp hatten wir, ich glaube, 3.500 am Monat. Und die aus Rumänien auf der anderen Alp hatten 1.500 für die gleiche Arbeit. Das ist schon verrückt. Ne? Und wir haben darüber gesprochen mit denen und so. Und die haben gesagt, ja, wir haben gesagt, wir müssen etwas machen. Ne? Das kann nicht so gehen. Ihr macht die ganze gleiche Arbeit und wir sind zweimal besser bezahlt. Und die haben gesagt, ja, aber nein, wir wollen diese Arbeit, wir können nicht etwas sagen. Und es ist auch mal passiert, dass ein Bauer, der Altmeister, als wir für das vierte Sommer haben wir einen besseren Lohn gefragt. Und der hat uns gesagt, ah nein, für, wenn ihr so viel nehmen wollt, dann hole ich mich irgendwie so aus Poland oder so. Er hat es so, wirklich so gesagt. Und das heißt, die Bauern, die tun so eine Konkurrenz zwischen die Leute, auch die Arbeit suchen.
Und ich mag auch diesen Stall so. Ich bin alleine, weil Funky normalerweise morgens zum Beispiel der Käse macht oder der putzt dann die andere Stelle. Und ich bin dann allein und die sind so ganz ruhig und die liegen alle. Und es ist schon ein sehr privilegierter Moment mit den Tieren.
Aber ja, ich würde wiederkommen mit einem besseren Lohn und ein paar Sachen, die ich ändern möchte. Zum Beispiel, ich habe sehr, sehr viele Zäune. Richtig, ich weiß nicht, wie viele Kilometer. Immer mit Holzpferde und so. Also ich muss in meinen Rucksack so 10, 20 Holzdinge nehmen und mit einer Axt dann muss ich die im Boden da reinmachen und so. Und das sind, ich weiß nicht, wie viel Arbeit. Und es gibt diese Plastikpfosten da, die sind ganz leicht und halten viel länger. Also diese Holzdinge sind nach 3 Jahren ganz kaputt und die musst du immer wechseln. Und diese Plastikdinge halten vielleicht 20 Jahre. Die kosten natürlich viel mehr. Aber ich denke, man müsste viel mehr mit diesen Plastikpfosten machen. Natürlich nicht alles auf einmal kaufen und alles wechseln, aber wenn ich sage, ich komme wieder und die Bauern kaufen jedes Jahr, ich weiß nicht, 200 Plastikpfosten, dann würde das die Arbeit viel mehr ändern, weil ich die ganze Arbeit, die du am Zäun hast, dann bist du nicht mit den Tieren. Und auch wenn du den ganzen Tag so haust, da um die Erde zu machen, das, ja, irgendwann hast du auch Muskelkatern und so. Aber vor allem, ich finde es so doof, weil es gibt eine bessere Lösung, die ist viel einfacher. Und warum machen wir das dann nicht? Ja? Weil das zu viel zu, weil das teurer ist. Das finde ich irgendwie ja nicht richtig. Also wenn die einverstanden sind und sagen, okay, wir kaufen jedes Jahr neue Plastikpfosten und vielleicht in 5 Jahren gibt es dann nur noch Plastikpfosten, dann, ja, dann würde ich wiederkommen.
Entweder eine Pause oder einfach aufhören. Mal sehen. Man hört nicht so einfach ab, denke ich. Merke ich bei den anderen. Es gibt schon die Eifersucht. Na, ist schon fertig hier zu sein, ne? Aber nur das jetzt im 4. Sommer. Sich ein Ziel, das ewig zu machen. Es ist schon wirklich belastbar für den Körper, ne? Und lieber zu früh aufhören als zu spät. Aber vielleicht komme ich wieder.
Ein Sommer auf St. All. Mensch- und Tiergeschichten von der Alp. Von Miri Berlin. Ton und Regie, die Autoren. Mit Tanguy Fretur, Janusz Talö und Amélie Queré. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2022.